Teil 2. Unser Kollege Thomas Greilich im Gespräch mit Felix Feistel. Dieser 1992 geboren, studierend Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Völker- und Europarecht, schon während seines Studiums als Journalist tätig. Seit seinem Staatsexamen hauptberuflich freier Journalist, Autor, zum Beispiel für Manova, die Freie Medienakademie. Wir kennen sie, Michael Mayen. Auch auf seinem eigenen Telekilogramm-Kanal. Auch hat er eine Ausbildung zum Traumatherapeuten. Meningitis, das neue Covid? So fragte die Zeitung mit den vier Buchstaben am Wochenende Panikmacher. Dafür müsste erstmal der Corona-Komplex aufgearbeitet werden. Dafür müsste auch die Kritik Gehör finden. Heute der zweite Teil mit Felix Feistel, dem Autor des Buches Corona Next Level.
Und nun das Dossier.
Im ersten Teil unseres Gespräches sprachen wir konkret über die Erfahrungswerte aus der Corona-Pandemie und was es mit dem PCR-Test auf sich hat, was er messen oder auch nicht messen kann. Am Telefon ist uns zugeschaltet der Autor und Journalist Felix Feistel. Er hat ein neues Buch geschrieben, Corona Next Level, wie die nächste Pandemie vorbereitet wird. In diesem Buch setzt er sich kritisch mit der zukünftigen Pandemiepolitik, den wissenschaftlichen Entscheidungsprozessen und den internationalen Gesundheitsstrukturen auseinander. Wenn wir internationale Gesundheitsstrukturen hören, dann ist sicherlich von der WHO, World Health Organization, die Rede. Da gab es in den letzten Jahren so zwei Vorhaben, die so nebeneinander gelaufen sind. Zum einen der WHO-Pandemievertrag und zum anderen die Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Das ist quasi ein internationales Regelwerk, das Staaten verpflichtet, bei Krankheitsausbrüchen zusammenzuarbeiten, zu melden und Maßnahmen zu koordinieren, damit Pandemien oder Epidemien kontrolliert werden können. Diese Vorschriften gibt es schon sehr lange, aber auch dort gibt es im Laufe der Zeit immer weitere Modifikationen. Zum Beispiel ist seit dem 15. Juni 2007 sind die internationalen Gesundheitsvorschriften für alle Mitgliedstaaten völkerrechtlich verbindlich. Und die Veränderung, Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften sind ohne großes mediales Echo am 6. November 25 vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden. Felix, was hat es damit auf sich mit der Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften?
Ja, also was ich da am bemerkenswertesten fand, war eigentlich das relativ offene Eingeständnis, ich glaube, das war Paragraph 2 bereits, dass diese Gesundheitsvorschriften tiefgreifende Eingriffe in Grundrechte erlauben. Also steht da explizit drin, welche Grundrechte genau betroffen sein können. Und das bestätigt ja im Grunde nur, was wir während Corona schon gesehen haben. Und das wurde halt dadurch für die Zukunft festgeschrieben.
Das heißt, bei zukünftigen Gesundheitskrisen tritt das also mehr in supranationales Recht. Das heißt also, letztendlich kommen dann die Empfehlungen, in Anführungsstrichen, dann von der WHO. Habe ich das richtig soweit verstanden?
Ja, also Empfehlungen gibt die WHO ja in solchen Fällen immer raus. Die Frage ist ja, inwiefern halten sich die Mitgliedstaaten an die Empfehlungen? Und wir haben ja mit Corona gesehen, dass sie sich sehr genau dran halten und dass sie das quasi im globalen Gleichschritt durchführen. Und wie das zustande kommt, das muss man verstehen, dass diese ganzen staatlichen und überstaatlichen Institutionen im Grunde seit mindestens zwei Jahrzehnten systematisch gleichgeschaltet werden. Und zwar durch eine Ideologie, die sich One Health nennt. Also One Health, das ist so ein Begriff, der taucht auch im Corona-Kontext vermehrt auf, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Also zu Deutsch eine Gesundheit, das klingt so ganz schön, das ist so, klingt so holistisch, gesamtheitlich. Nicht nur der Mensch an sich ist irgendwie verantwortlich dafür, wenn er krank wird, sondern es gibt Umweltfaktoren, die einwirken und soziale Faktoren, psychologische und so weiter. Das klingt, als würde man einfach alles so schön miteinander kombinieren und dann so ein holistisches Medizinkonzept entwerfen. Und ich glaube, so soll es auch klingen, so ist es aber nicht gemeint. In der Praxis läuft es nämlich darauf hinaus, dass man möglichst viele Monitoring-Systeme etabliert, die alle auf mehr oder weniger auf dem PCR-Test beruhen, um damit möglichst viele potenzielle vermeintliche Erreger möglichst frühzeitig überall detektieren zu können, also in der Umwelt, bei Tieren, bei Menschen oder im Abwasser. Es gibt ja auch gerade in Deutschland so regelmäßiges Abwassermonitoring, wo immer geschaut wird, welche Erreger zirkulieren denn hier gerade. Basiert alles auf dem PCR-Test, ist also nur so, ist alles sehr fragwürdig. Und dann mit diesem globalen Monitoring-System möglichst frühzeitig mögliche Bedrohungen oder das, was man für eine Bedrohung halten möchte, erkennen zu können und dann im Grunde basierend darauf jederzeit eine Pandemie verkünden zu können. Das ist ja, und damit einher ging ja auch diese Absenkung der Anforderungen an das Ausrufen einer Pandemie durch die WHO im Laufe der letzten Jahre, dass man damit einfach viel leichter die Möglichkeit hat, dauerhafte Ausnahmezustände zu verhängen. Und diese One Health Ideologie, die im Grunde diese ganzen Institutionen gleichgeschaltet hat, die ging aus von einer Mischung aus privaten Stiftungen, die dann Wissenschaft finanziert haben, die WHO finanzieren, die WOAH, also die Weltorganisation für Tiergesundheit, finanzieren und auch und die diese Wissenschaftler, die dann aus diesem ganzen Programm hervorgehen, die gehen dann in die Institutionen, also Friedrich-Löffler-Institut, Robert-Koch-Institut, WHO, WOAH und so weiter. Und dann wird dieses Konzept, das erstmal nur so theoretisch besteht, über diese Institutionen quasi institutionalisiert. Es wird darüber auch verrechtlicht, im EU-Raum vor allem über die EU, weil die Mitgliedstaaten der EU haben in diesem Bezug der Gesundheit, vor allem wenn es um Tiergesundheit geht, eigentlich gar keine Souveränität mehr, weil hier kommen alle Regeln von der EU. Das heißt, man muss im Grunde nur die EU gleichschalten und kann dann die ganze EU beherrschen in diesem Thema. Und das wurde gemacht. Und das ist dann so ein sich selbst bestätigendes System, weil dann die gleichen Experten sind dann zum Beispiel bei den nationalen Institutionen, zum Beispiel Robert-Koch-Institut, Friedrich-Löffler-Institut an den Universitäten, die wechseln dann in die internationalen Institutionen oder beraten die EU oder die Mitgliedstaaten bei ihrer Gesetzgebung. Und so wird dann dieses ganze Konzept verrechtlicht und bildet im Grunde so ein ganz starres Korsett, in dem die Mitgliedstaaten selber gar nicht mehr so wirklich Alternativen haben und die Menschen, die davon betroffen sind, schon mal gar nicht. Also das ist dann so ein Automatismus, der dann entsteht, der in bestimmten Fällen bestimmte Regelungen mit sich bringt. Wir sehen das sehr oft, wenn es um Tierkrankheiten geht, bei Landwirten oder so, dass dann immer gleich bestimmte Maßnahmen verhängt werden und die Landwirte müssen sich da sklavisch genau dran halten, weil wenn sie es nicht tun, drohen hohe Bußgelder, sie kriegen ihre Schäden nicht ersetzt und so weiter und so fort. Und das ist alles so dieses Konzept dieser internationalen Gleichschaltung dieses Gesundheitssystems.
Zu dem Aspekt der Tierseuche fällt mir ein, es gab im Jahr 2006 eine sehenswerte Dokumentation mit dem Titel H5N1 antwortet nicht. Damals hat der Journalist Michael Leitner die Hysterie um die Vogelgrippe kritisch beleuchtet. Kann ich jedem sehr empfehlen. Der Film H5N1 antwortet nicht ist bis heute im Internet, zum Beispiel bei YouTube, abrufbar. Kommen wir noch einmal auf die Corona-Problematik. Es wird sicherlich einige Wissenschaftler geben, die nach wie vor betonen, dass eine zukünftige Pandemievorsorge notwendig ist, um Menschenleben zu schützen. Daher meine Frage, wo wäre da wirklich die Grenze zwischen einer Fürsorge und einer Übertreibung, die wir sicherlich auch bei Corona erlebt haben?
Ich würde sagen, die Grenze liegt ganz eindeutig da, wo man von Freiwilligkeit zu Zwang wechselt. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man den Leuten Vorschläge macht, wie sie sich im Krankheitsfall zu verhalten haben, weil ich finde zwar die Angst, die mit gerade solchen Infektionskrankheiten verbunden ist, oft sehr übertrieben und kann sie nicht nachvollziehen, aber es gibt halt Menschen, die sind ängstlich oder die haben da andere Vorstellungen oder so. Und ich finde es okay, wenn man sagt, hier sind Möglichkeiten, was du tun kannst, um dich zu schützen. Aber sobald man zum Zwang übergeht und sagt, du musst jetzt das und das tun, sonst passiert das und das, dann verlassen wir natürlich auch erstmal den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie wir das ja bei Corona schon getan haben. Und es ist auch dann eine Übertreibung, weil nicht jeder hat gleichermaßen Angst vor derselben Krankheit. Es gibt Menschen, die glauben noch daran, dass sie ein Immunsystem haben. Ich gehöre zum Beispiel dazu. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die haben zum Beispiel kein ausgeprägtes Immunsystem aufgrund von Krankheiten oder anderen Sachen. Und dann, finde ich, muss man diesen Leuten natürlich auch Angebote machen können, wie sie sich schützen können. Aber sobald es dazu zu so einem Kollektivismus führt, kann es eigentlich nur fehlgehen.
Über die Rolle der Medien und den dabei entstehenden Kollektivismus könnten wir sicherlich mehrere Sendungen machen und unterschiedlichste Aspekte beleuchten. Das würde aber für heute den Rahmen sprengen. Aber stellen wir uns vor, in der Zukunft gibt es eine Gesundheitskrise. Was sollten Bürger deiner Meinung nach auf jeden Fall kritisch hinterfragen?
Eigentlich alles. Weil sobald eine Regierung irgendwas verkündet oder auch eine überstaatliche Institutionen sind damit bestimmte Interessen verbunden. Das können Machtinteressen sein, das können finanzielle Interessen sein, wie wir sie auch bei Corona erlebt haben, wo dann Maskendeals gemacht wurden, wo dann viel zu viele vermeintliche Impfstoffe gekauft wurden und damit unglaublich viele Steuergelder umverteilt wurden. Von daher würde ich sagen, hinterfragen sollte man eigentlich alles.
Also ich glaube auch an meinem Immunsystem, aber mit der Angst vor Ansteckung wurde ja sehr massiv in der Corona-Pandemie gearbeitet. Einige Kritiker hatten damals schon geäußert, dass es zu Kollateralschäden kommen wird durch die repressiven Corona-Maßnahmen wie Lockdowns. Als Beispiel sei hier erwähnt die COPSI-Studie von Ravens-Sieberer und die zeigt auf, dass die psychische Gesundheit von Heranwachsenden, also Kindern und Jugendlichen, während der Pandemie sich verschlechtert hat. Diese Aspekte und viele weitere müssten eigentlich dringend aufgearbeitet werden. In einigen Bundesländern gab oder gibt es Untersuchungsausschüsse, wie zum Beispiel im Bundesland Brandenburg. Oder jetzt auf Bundesebene immerhin eine Enquete-Kommission, die aber letztendlich ein zahnloser Tiger ist. Wie nimmst du den Aufarbeitungsprozess zu Corona in Deutschland wahr?
Na, ich habe das Gefühl, die meisten Menschen und Parteien, die in dieser sogenannten Aufarbeitung involviert sind, die haben das eigentliche Ziel, festzustellen, wie man beim nächsten Mal besser reagieren könnte auf so eine vermeintliche Pandemie, anstatt wirklich mal zu hinterfragen, erstens gab es diese Pandemie überhaupt, zweitens waren die Gegenmaßnahmen, die wir daraufhin beschlossen haben, wären die im Falle einer Pandemie wirklich sinnvoll? Und die Antwort ist da eigentlich schon relativ klar, weil die war sogar schon vor 2020 klar und die Antwort ist ganz klar, nein, eigentlich nicht. Und das zeigt sich aber jetzt auch immer wieder. Aber diese Fragen werden nicht offen beantwortet. Also das Ergebnis, was dabei herauskommen soll, ist bei den meisten, die daran beteiligt sind, schon im Vorhinein klar. Und das läuft darauf hinaus, wie können wir beim nächsten Mal im Grunde noch schneller, noch drastischer handeln.
Drastisch, ja, waren die Corona-Jahre. Wir erinnern uns an Lockdowns, Ausgangssperren, Einschränkungen der Grundrechte. Das gesellschaftliche Klima, so meine Wahrnehmung, hatte sich dadurch deutlich in Richtung Angsthysterie verändert. Wenn ich jetzt in dein Buch schaue und das Inhaltsverzeichnis so durchblätter, dann stoße ich auf Begriffe wie One Health, die wir ja bereits besprochen haben, aber auch auf Punkte wie keimlose Krankheiten, simulierte Seuchen oder zoonotische Pandemien, Ideologie statt Theorie. Das sind Themen, die teilweise kontrovers diskutiert werden. Kannst du uns erläutern, wie du zu deinen Einschätzungen kommst?
Was ich ja aufzeige in diesem Buch, ist, dass die meisten sogenannten Krankheiten, ich mache das hier sehr stark zum Beispiel an der Vogelgrippe fest, die basieren lediglich auf positiven Testergebnissen bei sehr unspezifischen oder überhaupt gar keinen klinischen Auffälligkeiten. In dem Fall sind es jetzt halt Vögel, weil diese Krankheiten auch alle nicht sonderlich, also oder viele Krankheiten sind symptomatisch nicht so stark definiert, dass man sie gut voneinander abgrenzen könnte. Also zum Beispiel, wenn jemand oder wenn ein Vogel typische Symptome der Vogelgrippe zeigt oder die Symptome, die typisch für die Vogelgrippe sein sollen, dann sind die hochgradig unspezifisch und diese Symptome können alle möglichen Ursachen haben. Also die überschneiden sich sehr stark mit allen möglichen anderen Krankheiten, die überschneiden sich mit zum Beispiel Vergiftung, die überschneiden sich mit Parasitenbefall, die überschneiden sich mit der Mauser. Also Vögel haben ja regelmäßig die Mauser, dass sie ihr Federkleid wechseln und das ist eben für den Organismus sehr belastend und bringt auch gewisse Symptome mit sich, wie Lethargie, verringerte Eiablage und so. Und das ist halt auch alles assoziiert mit der Vogelgrippe. Und wenn man dann noch einen PCR-Test dranhält, der möglicherweise als Primer typische Vogel-RNA oder Vogel-DNA hat, also quasi auf Vogel-DNA positiv ausschlägt. Und es gibt Hinweise darauf, dass das zumindest bei manchen Tests so ist. Dann kann man relativ schnell auf einer Grundlage von im Grunde gar nichts eine Riesenseuche inszenieren. Und dann kommt halt so ein Apparat in Bewegung, der im Grunde darauf hinausläuft, am Ende massenhaft Vögel zu keulen, obwohl sie überhaupt keine Krankheitssymptome haben. Deswegen immer, wenn es irgendwo heißt, die Vogelgrippe wütet, so und so viele Millionen Tiere sind gestorben, dann sind sie nicht gestorben, weil die alle krank waren und an der Krankheit gestorben wären, sondern sind gestorben, weil sie von Menschen getötet wurden. Und das meine ich mit inszenierten Krankheiten, mit keimlosen Krankheiten im Grunde. Und die Idee, dass diese Vogelgrippe, die ja an sich sehr unspezifisch ist, jetzt als Zoonose auf den Menschen übergehen und dann eine Pandemie hervorbringen könnte, das ist im Grunde eine Vorstellung, eine Fantasie in den Köpfen von wahrscheinlich irgendwelchen Wissenschaftlern. Aber in der Praxis lässt sich das so gar nicht nachweisen. Eben schon, weil diese grundsätzliche Vogelgrippe in dieser Form, wie sie immer kommuniziert wird, gar nicht existiert. Also es mag sein, dass es irgendwo H5N1-Erreger gibt, die eventuell auch Symptome hervorbringen. Wobei man auch da sagen muss, dass zum Beispiel bei Wasservögeln, die gelten als natürliches Reservoir von H5N1. Also die haben diesen Erreger, so die Erzählung, in sich, werden aber nicht krank. Das heißt, die Frage ist auch, ob dieser Erreger wirklich so schlimm ist. Aber selbst wenn wir mal annehmen, dass das so ist, und wenn wir mal annehmen, dass dieser H5N1-Erreger auch für Vögel tödlich sein kann, was bei den überzüchteten Tieren in Massentierhaltung und bei den schlechten Haltungsbedingungen ja durchaus auch möglich ist, die haben garantiert kein gutes Immunsystem, dann geht trotzdem nicht jeder einzelne tote Vogel, den wir auffinden, auf diesen Erreger zurück, sondern das meiste sind entweder andere Umwelteinflüsse oder eben der Mensch tötet sie.
Sehr interessante Aspekte. Damit sollten wir uns als Gesellschaft beschäftigen. Felix, was erhoffst du dir, wie das Buch Corona Next Level Verbreitung findet?
Na, ich hoffe natürlich, dass es sehr viel Verbreitung findet. Ich würde mich insbesondere freuen, wenn es unter Landwirten Verbreitung fände, weil die von diesem Thema, also gerade die Vogelgrippe, an der ich das ganze Jahr so ein bisschen durchdekliniere, besonders stark betroffen sind. Aber natürlich nicht als Einzige, weil die Folgen, die Landwirte spüren, die kriegen auch wir zu spüren. Von daher ist es im Grunde eine Lektüre für jeden, weil es jeden irgendwie betrifft, auch wenn viele Menschen glauben, dass es sie vielleicht nicht beträfe.
Das Buch Corona Next Level, wie die nächste Pandemie vorbereitet wird, ist jetzt im Verlag Hintergrund erschienen. Wir sprachen mit dem Autor und Journalisten Felix Feistel.
Abschließend noch ein weiteres wissenswertes Buch empfohlen zum Corona-Komplex Chronik einer angekündigten Krise, wie ein Virus die Welt verändern konnte, von Paul Schreier. Ich habe es hier im Schrank stehen und gelesen mit Gewinn.
Das Dossier.
Worte unseres Hörers Triple Delta Bezug nehmend auf den Aufsager von Michael Lieders. An einer Stelle möchte ich die Aussage des Herrn Lüders erweitern. Es reicht nicht festzustellen, dass unsere Politiker intellektuell ziemlich eindimensional sind. Wichtiger ist die Frage, warum? An dieser Stelle könnte man mal wieder die Faschismus-Definition von Georgi Dimitrov rauskramen und drüber nachdenken. Faschismus ist eben nicht, wenn Rassismus, Völkermord und Gewalt regieren. Das sind nur die Werkzeuge. Faschismus ist die Diktatur des Finanzkapitals. Tja, und den Faschismus zu erkennen, das ergänze ich, macht den Antifaschismus aus. An alle die, die in einem Staat gelebt haben, welcher nicht einen Tag antifaschistisch war. Ein Merkmal des Faschismus, des Modernen, der dadurch intransparenter und vielleicht gefährlicher wird als der vor über 80 Jahren, ist das Querfinanzieren von Organisationen, die sich an politischen Gegnern abarbeiten. Ich nenne Korrektiv. Vor dem Landgericht Berlin gewann nun die AfD-Politikerin Gerrit Huy Deutschlandfunk, ein Medium der herrschenden Klasse, muss berichten, Niederlage für Korrektiv. Im Kern ging es darum, ob einzelne Aussagen von Korrektiv Meinungsäußerungen sind oder Tatsachenbehauptungen. Richter untersagten zu behaupten, in Potsdam sei ein Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger erarbeitet worden. Es berichtet auch die Berliner Zeitung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Korrektiv möchte Berufung einlegen. Tja, ohne diese ginge für diesen Laden wahrscheinlich auch das Licht aus.
Unsere Demokratie.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 75. Jahrestag der Wiedergründung des Auswärtigen Amtes in Berlin.
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat mit allen Prinzipien der europäischen Sicherheitsordnung fundamental gebrochen. Das Bemühen, ich erinnere mich gut, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mit Russland ein gemeinsames Haus Europa zu entwerfen, hat dieses Amt und Generationen von Politikern, auch mich, über Jahrzehnte beschäftigt. Heute wissen wir zu lange an diesem Bemühen festgehalten.
Was er hier recht unverhohlen erklärt, der Versuch, eine europäische Friedensordnung herzustellen, war falsch. Die Schuld läge zu 100% bei Russland. Wir sind rein und waschen unsere Hände in Unschuld. Mit Verlaub, der Anteil des Wahnsinns an dieser Aussage ist nicht das Schlimmste. Sie ist eigentlich eine unverhohlene Kriegserklärung an Russland, die dort, wiederhole mich gern, nach 27 Millionen geschlachteten Sowjetmenschen in Weltkrieg II nicht fehlinterpretiert werden kann. Romantiker wie Putin und Lavrov mögen noch ein kleines Zeitfenster haben, den mittlerweile geschlossenen Rest der russischen Politik im Zaum zu halten. Dieses Fenster schließt sich von Tag zu Tag. Aber Steinmeier weiter.
Und der Bruch im transatlantischen Verhältnis seit Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Trump ist für uns nicht weniger tiefgreifend.
Im Grunde auch eine Art Kriegserklärung Richtung USA. Da hätten wir ja fast wieder unsere zwei Fronten. Wenn Sie mich fragen, halte ich die USA generell für kriegsbereiter.
Unsere Außenpolitik wird nicht überzeugender dadurch, dass wir Völkerrechtsbruch nicht Völkerrechtsbruch nennen.
Diese Aussage bezieht sich auf den Krieg im Nahen Osten.
Und über allem steht ein Fixstern.
Und dann kommt noch der Chef des Hauses und fälscht die Geschichte.
Ich plädiere dafür, dass wir nie vergessen, dass es vor allem auch die Vereinigten Staaten von Amerika waren, die uns von dem Nazi-Regime befreit haben. Die junge Bundesrepublik geprägt und uns die Wiedervereinigung ermöglicht haben.
Trotz des versteckt geäußerten Wortes auch die Hauptlast an der Befreiung vom deutschen Faschismus trug die Rote Armee, die Sowjetunion. Die USA traten in den Krieg ein, als sichtbar wurde, die Rote Armee könne bis Portugal durchmarschieren. Fortschrittliche Künstler in den USA kämpften seit Jahren für die Eröffnung der zweiten Front. Ich nenne stellvertretend Charles Chaplin, Orson Welles, Humphrey Bogart. Die fanden sich dann alle in der McCarthy-Ära wieder. Und die Prägung bezog sich eben nur auf die Bundesrepublik Deutschland. Aber Herr Wadefuhl, es gab auch die Deutsche Demokratische Republik, ein antifaschistischer Staat, der immerhin, ich erinnere, 40 Jahre existierte. Das zu fälschen, das wegzulassen, ist nach meinem Empfinden selbst das Wort mit F. Darüber hinaus aber auch eine Erklärung, dass man an der deutschen Einheit wohl kein Interesse mehr hat. Weil auch die haben wir vor allem Russland zu verdanken. Die Franzosen oder die Briten lehnten sie regelrecht ab.
Einem Angriffskrieg Russlands gegen seine Nachbarn Ukraine mitten auf unserem eigenen Kontinent und einem Krieg im Nahen Osten und am Golf.
Das eine ein Angriffskrieg, das andere nur ein Krieg.
Der Iran ist das Zentrum des internationalen Terrorismus. Und dieses Zentrum muss geschlossen werden. Und die Amerikaner und die Israelis tun das auf ihre Weise.
Indem sie Mädchenschulen und Zivilisten bomben, ihr Zynismus gefällt mir, Herr Merz.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Auch die iranische Führung unserer eindeutig an Bildung überlegen hat so keine Interpretationsspielräume.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab. Israel und der Iran fliegen weiterhin Luftangriffe gegeneinander.
Danke, liebe Svetlana, für deine Formulierung am 25. März 2026, einem Mittwoch. Hier ist die kleine Audiodatei. Die USA verlegen Luftlandetruppen in den Nahen Osten. Die Atomenergieorganisation Irans meldet einen Einschlag auf dem Gelände des Atomkraftwerks Bushehr. Weitere iranische Einschläge in Israel, Tel Aviv, China drängt die Konfliktparteien zu Friedensgesprächen. Trump sagte die Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur ab für 5 Tage. Er spricht von Friedensgesprächen. Teheran dementiert. ORF behauptet, Trump verhandelt mit richtigen Leuten im Iran. Tote und Verletzte bei iranischen Angriffen in Bahrain. Im Gazastreifen verloren beinahe 60.000 Kinder mindestens mindestens einen Elternteil.
How dare you?
Das sogenannte Paradiesangebot der USA lehnt die Ukraine ab. Es ging um einen Rückzug aus dem Donbass. Moldawien ruft Notstand bei Energie aus, Bericht ORF. Sozialdemokraten bei Parlamentswahl in Dänemark stärkste Kraft, haben aber keine Mehrheit.
Fettwinste und Schlappschwänze, lausige Amateure!
Es gibt Gerüchte über Überlegungen einer Erhöhung der Mehrwertsteuer in Deutschland auf 21%. Die Wirtschaftsnachrichten informieren, der Textildiscounter Kick schließt deutlich mehr Filialen als angekündigt.
Inflation.
Das Erlebnis. Inflation. Inflation.
Zufall Christian Ulmen und virtuelle Vergewaltigungen. Frau Dr. Stefanie Elsässer vom Kompaktmagazin.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Bitte schön.
Ungeachtet des Skandals war ich entsetzt, weil was soll eine virtuelle Vergewaltigung sein? Das verharmlost aus meiner Sicht die tatsächlichen Vergewaltigungen.
Ich stimme Frau Elsässer zu. Trotzdem nicht sicher, ob das hier Hommage oder Schändung war. Kommen wir noch zur Influencerin Leonie Löwenherz. Sie bezeichnet sich als Feministin, Aktivistin, Journalistin und Historikerin und äußert sich wie folgt.
Ich will nicht, dass Christian Ulm jetzt gecancelt wird. Ich will, dass er und alle anderen Täter an ihren großen Zehen auf den Marktplätzen dieser Nation aufgehangen und öffentlich kastriert werden.
Als Mann empfinde ich das als Gewaltaufruf, der meinem Empfinden nach strafbar wäre. Die offen zur Schau gestellte Dummheit lässt aber Milde in mir obsiegen. Vielleicht wäre es klüger auch erst kastrieren, dann aufhängen. Vielleicht abschließend eine Gesellschaft, in der Geschlechterhass dominiert, hat keine Zukunft. Frühling erstmal vorbei, Kaltfront, Unwetterwarnung, Orkanböen, weiter wechselhaft im Bergland Schnee.
Marcello, das war ja wieder eine klasse Sendung. Weitermachen.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.